Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Röhrke am Mikrofon einen schönen guten Abend. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Heute mit der offiziellen Eröffnung der Kunstbiennale in Venedig wurden auch die Goldenen Löwen vergeben. Gleich werde ich darüber mit Stefanie Rosenthal sprechen. Sie ist die Vorsitzende der Jury. Außerdem blicken wir auf eine Theateruraufführung in Augsburg, die sich mit dem Thema Folter auseinandergesetzt hat. Und wir besuchen das Museum der Moderne, das in Schmalkalden eröffnet wurde, einem thüringischen Städtchen mit 20.000 Einwohnern. Dort also ein neues Museum der Moderne. Sehr erstaunlich. Am Donnerstag haben wir unsere Fazitsendung live aus Venedig gesendet von der Kunstbiennale. Die Journalisten hatten die Möglichkeit, dieses Kunstgroßereignis vorab zu besichtigen. Heute nun die offizielle Eröffnung. Und dazu gehört auch, dass die Goldenen Löwen bekannt gegeben wurden. Die Arbeit Sun and Sea Marina aus Litauen hat einen Goldenen Löwen erhalten. Und dabei handelt es sich um eine Opernperformance. Ein Kunstwerk also nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Hören. Sun and Sea Marina, der litauische Beitrag, ausgezeichnet mit einem Goldenen Löwen. Als bester Künstler hat der US-amerikanische Filmemacher und Kameramann Arthur Jaffa einen Goldenen Löwen erhalten. Die Vorsitzende der Jury war Stefanie Rosenthal. Sie leitet den Martin-Gropius-Bau in Berlin und ist jetzt in Venedig am Telefon. Frau Rosenthal, guten Abend.
Guten Abend.
Der Beitrag aus Litauen ist eine Opernperformance, Sun and Sea Marina ist der Titel. Und die Besucher, die können dabei aus der Vogelperspektive live eine Strandszene erleben. Mit welcher Begründung hat denn die Jury diese Arbeit ausgezeichnet?
Also uns hat schon auch die Location fasziniert und beeindruckt. Die Tatsache, dass Litauen sich da auch sehr bemüht hat, diesen Ort zu bekommen, also auch wegzugehen von den Hauptpavillons in Giardini. Aber der Hauptgrund war natürlich der Inhalt der Oper. Das Libretto ist wirklich hervorragend und zeigt uns sehr, wo wir gerade im Moment als Gesellschaft sind. Das geht vom Workaholic zu den Zwillingen, wo einer im 3D-Drucker entstanden ist, bis zu ganz wesentlichen Passagen über Klimawandel. Und das eben alles verpasst in so einer grotesken Opernsituationen, die man von oben sieht, wo man weiße Körper sich in der Sonne ahlen sieht auf künstlichem Sand. Also es hat sozusagen, es ist ein groteskes Theater, was aber unserer Meinung nach einfach sehr gut auch ja den Moment, eigentlich den Stand unserer Gesellschaft, den Zustand der Welt gezeigt hat.
Drei Künstlerinnen aus Litauen haben diese Arbeit gemacht. Rugile Barzulkaite, Vaiva Grainyte und Lina Lapelite. Bei ihrer Arbeit, Frau Rosenthal, in Berlin im Gropiusbau, da setzen Sie auch Akzente immer mit oder oft mit immersiven Projekten. Die Arbeit auch im Kollektiv, trifft denn jetzt diese Arbeit aus Litauen auch irgendwie den Nerv der Zeit, den Kunstnerv?
Also auf jeden Fall, auch gerade in dieser Zusammenarbeit natürlich von unterschiedlichen Kunstformen, also der Schriftstellerin, der Komponistin und der Künstlerin, aber auch eben das Interesse dieses Kollektivs, sich auch sozusagen mit eben den Musikern in Venedig zusammenzutun und diese Oper dann eben von Litauen eigentlich hierher zu übertragen. Unserer Meinung auf jeden Fall ist eine Form, die im Moment eine große Relevanz hat.
Szenen bei dieser Arbeit, bewegte Bilder beim Amerikaner Arthur Jaffa. Seine Videoarbeiten wurden ausgezeichnet, sein The White Album. Was hat die Jury an seiner Arbeit überzeugt?
Das ist eine Arbeit, die wirklich sehr politisch ist. Also er spricht ja viel über Race, Discrimination, Gewalt, aber eben gleichzeitig auch unglaublich verführerisch. Und das ist was, was uns auch überzeugt hat. Es ist wirklich ein Film, der einen bannt. Und man sozusagen sich dort auch nicht befreien kann und eben so langsam merkt, wie das alles unter die Haut geht und wie er aus ja existierendem Footage eigentlich und auch unterschiedlichen Interviews einen Film realisiert, der eben auf so vielen unterschiedlichen Ebenen spielt. Und die skulpturale Arbeit, es sind ja die Künstler immer in beiden Orten zu sehen, also einmal Giardini und Arsenal, und seine andere skulpturale Arbeit war eben auch sehr überzeugend. Das war wichtig für uns, dass wir auch das Gefühl haben, dass an beiden Orten es auch wirklich überzeugende Positionen sind.
Performance, Videokunst, in beiden Arbeiten ist die Zeit ein wichtiger Faktor. Man kann nicht einfach als Besucher, Besucherin einen Blick auf das Kunstwerk werfen und sich dann weiter bewegen. Man muss sich darauf einlassen. Ist das auch so etwas wie eine Entschleunigung, die durch solche Arbeiten unterstützt wird?
Auf jeden Fall. Und auch, ich glaube, die ganze Biennale natürlich hat diesen Ansatz. Es sind sehr viel weniger Künstler. Ich glaube, es sind um die 70 dieses Mal. in beiden Venues zu sehen. Man hat also auch immer wieder so ein neues Erlebnis, vielleicht von der Position, die man an dem anderen Ort schon gesehen hat. Es gibt aber auch viel Fotografie und Malerei. Von daher ist es schon eine ruhigere, aber eben sehr kraftvolle Ausstellung.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie natürlich keine Einzelheiten aus den Diskussionen innerhalb der Jury sagen werden, Frau Rosenthal. Aber im Großen und Ganzen war da relativ schnell ein Konsens hergestellt? Oder gab es da richtige, hitzige Debatten?
Ja, also es gab heftige Debatten. Wir hatten zwar sehr schnell einen Konsens hergestellt, aber wie das so ist, glaube ich, dass man ja auch immer dann seine eigenen Entscheidungen kritisch hinterfragt, sodass wir das in der Tat 8 Stunden sozusagen nochmal alles hinterfragt und neu bedacht. Und dann muss ich doch zum Schluss darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt eigentlich genau da wieder sind, wo wir angefangen haben. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig bei diesen Juryprozessen, dass man wirklich sich selber dann auch noch am nächsten Tag sagen kann, wir haben es einmal voll durchdacht und sind alle mit der Entscheidung so glücklich.
Die Biennale wächst, neue Länder nehmen an dem Festival teil. Das bedeutet neue Orte in Venedig, an denen Kunst stattfindet. Und Sie hatten ja gerade auch beschrieben, das ist auch dieser litauische Beitrag an einem ungewöhnlichen Ort zu erleben. Was bedeutet das für das Wachstum? Wie beurteilen Sie das?
Wie ich das verstehe, fallen natürlich auch immer mal wieder Länder raus. Aber es ist ein kontinuierliches Anwachsen. Und das empfinde ich als sehr vielversprechend, auch für die zeitgenössische Kunst. Also wir haben ein Pavillon auch gehabt von North Macedonia. Und das ist einfach, finde ich, auch wunderbar zu sehen, wie Länder durch so viel Kraft aufbringen, um eben hier in Venedig präsent sein zu dürfen. Und sicherlich ist dann die Qualität vielleicht nicht immer vergleichbar mit den großen Ländern. Aber es ist eben trotzdem, finde ich, wichtig zu sehen, dass Kunst da auch Brücken schlägt und dass das in dem Sinne dann mit den nationalen Pavillons auch funktioniert, was man ja auch in den Giardinis immer wieder hinterfragen kann. Aber in diesen kleineren Venues finde ich es dann doch auch immer wieder sehr kraftvoll, wenn man sieht, wie Künstler über ihr eigenes Land einen Kommentar abgeben.
Also die Vielfalt eine wirkliche Bereicherung auch.
Ich finde es unbedingt. Und wenn man geht, muss man auch wirklich gucken, dass man sich von den kleineren Pavillons was ansieht in der Stadt. Ich finde, das ist auch wirklich das Reizvolle und Interessante an Venedig, dass man eben durch die Stadt an ganz unterschiedlichen Orten über die gesamte Welt eigentlich erfährt. Mhm.
Das große Thema Migration, die Frage des Klimawandels, die Nachhaltigkeit bei Jaffa, auch Rassismus, Gewalt. Ist die Biennale in diesem Jahr besonders politisch? Wie schätzen Sie das ein, Frau Rosenthal?
Sie ist auf jeden Fall politisch, aber ich denke, eine Stärke von Ralf Buchhoff ist, dass er sehr gut ist, es auszubalancieren, dass es zum einen eben sehr verführerisch ist, unglaublich, also visuell sehr kraftvoll und gleichzeitig eben mit sehr tiefen Inhalten und die wichtigen Fragen gestellt. Aber man hat nicht das Gefühl, dass man sich denkt, ah, jetzt könnte ich jetzt auch ein Buch drüber lesen, wäre vielleicht besser, als jetzt hier irgendwie zu sitzen und mir was anzugucken, wo ich mir denke, eigentlich macht das so in seiner Formensprache keinen Sinn. Also das finde ich, ist wirklich eine große Auszeichnung dieser Ausstellung, dass es versucht, es auszubalancieren und auch wirklich eine Ausstellung für Besucher zu machen und Videoarbeiten eben auch zu reduzieren. Es sind immer noch viele, aber es ist jetzt nicht, dass man durch 30 dunkle Räume wandert.
Ralf Rugoff hat die Biennale kuratiert und das war Stefanie Rosenthal, die Vorsitzende der Jury bei der Kunstbiennale in Venedig und Leiterin des Martin-Gropius-Baus in Berlin. Frau Rosenthal in Venedig, vielen Dank.
Vielen Dank, schönen Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Dietmar Dath ist Autor, Journalist und Übersetzer. Er ist ungemein produktiv, hat schon zahlreiche Romane und Erzählungen geschrieben und ein halbes Dutzend Theaterstücke. Jetzt hat er ein neues, ein düsteres Stück Science-Fiction verfasst, Die nötige Folter. Das ist der Titel und schon da zuckt man zusammen. Kann Folter nötig sein? Dietmar Dath sieht viele Menschen zunächst einmal als Opfer.
Ich glaube, das Schlimmste ist, dass wir gar nicht mal mehr so sehr wie so in klassischen Wir-müssen-uns-wehren-Szenarien von oben beherrscht werden, sondern dass wir die Arbeit denen auch noch abnehmen, also dass wir das miteinander machen. Wenn ich so an jüngere Leute, die ich kenne, die noch in die Schule gehen, wovon die terrorisiert werden, dann ist es nicht mehr wie zu unserer Zeit die Lehrer, wo man dann überlegt, dem zünde ich irgendwann mal das Auto an, sondern die machen sich gegenseitig kaputt mit WhatsApp und mit all diesen sozialen Medien. Das heißt, wenn da eine oder einer aus der Reihe tanzt, dann fängt so ein Shitstorm an, dann liegen die aufeinander, so wie in so einem Rugby- oder Football-Ding, wo dann so riesige Menschenhaufen stattfinden, nur finden die halt digital statt. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich gar niemanden mehr, der mit der Peitsche oder mit der Pauke über uns steht und uns den Takt angibt, sondern wir besorgen das sozusagen miteinander gegenseitig. Und das ist natürlich eine Situation, aus der es sehr viel schwerer auszubrechen ist, als in so einem klassischen Theater- oder Film- oder Fernsehserien-Idee, wo es so einen Bösen gibt, der, wenn er übel stirbt, dann ist das Üble sozusagen ausgeglichen und dann sind alle zufrieden.
Dietmar Dart. Sein Stück Die nötige Folter wurde am Abend in Augsburg auf der Brechtbühne im Gaswerk am Staatstheater uraufgeführt. Michael Lages hat für Fazit die Aufführung gesehen und ist jetzt live zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Guten Abend.
Ausgangspunkt des Stückes, so schreibt das Theater auf seiner Webseite, Zitat, drei Männer und eine Frau werden bestraft. Wie lautet denn der Vorwurf?
Das ist schon gar nicht so einfach zu beschreiben, weil das einer von diesen Texten ist, vor denen ich dann doch ein bisschen doof wie der Ochs vorm Tor stehen bleibe und mir lange, lange, lange überlegen muss, worum geht's hier eigentlich? Ist es eine Versuchsanordnung? Nee, oder andersrum. Wir sagen erstmal, was es nicht ist. Es ist kein Diskursbeitrag über die Frage, ob in bestimmten kriminalen Zuständen und Situationen eventuell Folter nötig sein könnte, um einen Täter zu bestrafen und dann um ein Opfer zu erretten. Darum geht es nicht. Es ist keine Fortsetzung von Ferdinand von Schirach und Justiz, sondern es ist eine Versuchsanordnung, in der in der Tat diese Wesen, die wir da auf der Bühne sehen, ob das wirklich Menschen sind, wage ich mal zu bezweifeln, erkundet werden, erforscht werden, überwacht werden.
Sie haben jetzt gesagt, Herr Lages, was es nicht ist. Wir hören einfach mal einen ganz kurzen Ausschnitt. Und dieser Ausschnitt, der zeigt, wie hart die Sprache in diesem Theaterstück ist.
Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du ekelst dich. Hast fast gekotzt, als wir dem mit dem Bunsenbrenner die Fußsohlen verbrannt haben. Wie der geschrien hat. Große Effekte. Hier geht's aber um kleine Wellen. Nicht um Waves, sondern um Wavelets. Nicht um Rahmen, sondern um Rähmchen. Framelets statt Frames. Ich weiß. Du darfst nicht sprechen.
Das klingt, als wenn da ein Sadist am Werk gewesen wäre. Ist das so?
Also mit Sicherheit ist in diesem Text eine Menge Gewalt versteckt. Und nicht nur versteckt, sondern auch wird sie offen ausgetragen. Aber es ist letztlich ein Gedankenspiel. Ausgangspunkt ist eine Künstlerin. Die hat bislang offenbar immer Ärger mit ihren Kritikern gehabt, weil die sie nie verstanden haben. Und die will sozusagen Wahrnehmung sowohl von Kritikern als auch Publikum beeinflussen, dass entweder ihre Kunst besser verstanden wird oder sie persönlich besser verstanden wird. Sie hat einen Bekannten, der ist Neurowissenschaftler und hat irgendwie im weitesten Sinne mit dem Max-Planck-Institut zu tun, kennt auch ein paar Amerikaner, die sich in dieser Kunst der Neurowissenschaften auskennen. Und sie lässt sich ein Programm entwerfen, in dem sie sozusagen über diese Mini-Frames, von denen da die Rede ist, also sozusagen winzigste computerisierte Einheiten von Licht, von Bild, von Sound, das Bewusstsein von Leuten organisieren und manipulieren kann. Ich darf mal daran erinnern, es gab vor vielen, vielen Jahren mal einen Columbo-Film, in dem genau das auch das Thema war, dass in einen Film hineingebaut wurde, ein kleines Bild, das das normale Bewusstsein überhaupt nicht wahrnimmt, das aber sozusagen das Unterbewusstsein orientiert und manipuliert. Das war sozusagen der Beweis in dem Columbo. Hier ist es die Methode, um tatsächlich Publikum zu manipulieren. Und nun, ist die private Seite der Geschichte, wendet dieser Neurowissenschaftler das offenkundig auf den näheren Bekannten, Freundes- und Geliebtenkreis von dieser Künstlerin an. Und die werden nun alle daraufhin überprüft, wie sie zu dieser Frau, die sich angeblich umgebracht hat, was aber gar nicht wahr ist, wie sie sich zu ihr verhalten haben, was sie an ihr alles an Unrecht begangen haben, das ist letztlich die Versuchsanordnung.
Also wird auch mal wieder die Frage nach der Allmacht der Wissenschaft gestellt?
Gar nicht so sehr. Also sozusagen, was dieser Mann, dieser Neurowissenschaftler tatsächlich erforscht hat und wie er das gemacht hat und unter Hinterlassung oder Zurücklassung von welchen moralischen Grundsätzen, das wird gar nicht wirklich hinterfragt. Der Vorgang selbst, diese Versuchsanordnung ist der Vorgang, der auf der Bühne gezeigt wird und der eigentlich auch nur wirklich interessiert. Das ist weithin sehr, sehr oberflächlich auf der Effektebene organisiert. Dieser Wissenschaftler sitzt in einem Glaskasten und gibt ab und zu Kommentare ab. Manchmal friert alles ein, weil zwei Leute, die in einem Überwachungssaal sitzen, sozusagen immer mit Schocktherapien, also mit Elektroschocks, mit Lichteffekten, die Figuren entweder einfrieren lassen können oder schmerzhaft sozusagen sich krümmen lassen. Das ist relativ massiv in dieser Wirkungsmechanismus, in diese Wirkungsmechanismen getrieben. Und es ist leider, das muss ich sagen, voll wahnsinnig unübersichtlich. Also ob wir gerade auf der privaten Ebene sind, ob wir gerade auf der künstlerischen Wirkungsebene sind, wer gerade sozusagen wen foltert, wer das wirklich vernünftige und angemessene Opfer ist und wer einfach nur ein Unschuldiger ist. Angeblich sind alle unschuldig, sagt der Text im Untertitel. Das ist wahnsinnig unüberschaubar. Und auch, das macht die Sache nicht leichter, extrem, würde sagen, überinszeniert, also extrem laut, geschrien, gebrüllt. Man kann keinem einzigen Gedanken wirklich mal eine Weile folgen, macht die Sache sehr, sehr schwierig.
Also dem Regisseur, Intendant ist er in Augsburg, André Böcker, dem ist diese Unübersichtlichkeit, dem ist es nicht gelungen, diese Unübersichtlichkeit irgendwie übersichtlich zu machen. Es liegt also auch ein bisschen sozusagen an ihm, da dem einfach nachgegangen zu sein.
Ich würde eher sagen, dass es am Text liegt. Der ist so unübersichtlich. Der Regisseur André Böcker hat etwas versucht mit diesem Text. Er hat es in die, sozusagen in die Farce-Spiralen getrieben. Also immer wieder neue sozusagen Schreckbilder auf diese Menschen hereinbrechen lassen. Immer neue Effekte mit den ja, leidenden, schmerzhaft sich krümmenden Körpern herzustellen. Auch allerlei, also da hat plötzlich dieser Folterer, den wir vorhin gehört haben, hat plötzlich ein Riesenmesser in der Hand. Gleichzeitig kämpft er mit einem anderen, mit einem Riesendildo, so einem Riesenschwanz. Also es ist teilweise absurd albern. Und gleichzeitig aber in dieser Farsenhaftigkeit und Überdrehung kommt es dem Text, wenn wir ihn denn ernst nehmen könnten und wollten, nicht wirklich näher. Und das Ensemble, dem kann man, da kann man wirklich nur sagen, Hut ab, was die sich alles an dem Abend sozusagen zumuten lassen müssen und auch dann wirklich abliefern. Das ist eindrucksvoll, aber dass man wirklich durchsteigen würde und wirklich dieser Geschichte einen Nutzwert und ein Ziel und einen Sinn abgewinnen könnte, kann ich leider nicht sagen.
Die nötige Folter von Dietmar Dart, inszeniert von André Böcker am Staatstheater in Augsburg. Michael Lages hat für Fazit die Uraufführung gesehen, hat live darüber berichtet. Herr Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Dann kommen wir jetzt nach Schmalkalden. Ein kleiner Ort in Thüringen, 20.000 Einwohner und eine lange, wechselvolle Geschichte. 1250 wurde Schmalkalden in einer Urkunde als Stadt erstmals erwähnt. Fachwerkhäuser prägen die Altstadt und in eins dieser Fachwerkhäuser führt uns nun Henry Bernhard. Denn dort wurde ein Museum der Moderne eröffnet. Im Mittelpunkt Werke des expressionistischen Künstlers Otto Müller.
Was um alles in der Welt hat der 1874 in Schlesien geborene Maler und Grafiker Otto Müller, der in Dresden, München, Berlin, Breslau gelebt hat, mit Schmalkalden zu tun, einer pittoresken Fachwerkstadt in Südthüringen?
Gott sei Dank gar nichts,
antwortet der Kunsthistoriker, Kurator und Sammler Hans-Dieter Mück.
Also so wie in dem berühmten Film Christus nur bis Eboli kam, so kam Müller nur bis Erfurt und dann war's mit Thüringen schon aus. Der Mann ist einfach groß. Also ich selbst habe vor 10 Jahren eine Otto-Müller-Gesellschaft gegründet und hatte immer so das Gefühl, man musste mehr für ihn tun. Und das war für uns nochmal Antrieb. Und da hat der Kunstverein Schmalkalden auch mitgemacht. Wenn wir ein neues Museum gründen, und zwar ein Sammlermuseum, dann braucht es einen Namen. Für einen Künstler, der für viele noch so ein zu entdeckendes Neuland ist.
Mück hat seine gesamte Sammlung, 4500 Werke von Dürer bis Baselitz, dem gerade entstehenden Museum der Moderne in Schmalkalden übertragen. Zu einem eher symbolischen Preis, wie er sagt.
Seine Sammlung gibt man weg, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Es ist gut, es selbst noch steuern zu können. Du musst einen Ort finden, der deine Leidenschaft übernimmt. Und diese Leidenschaft habe ich dort beim Kunstverein gefunden. Die ganzen Mitglieder, die brennen dafür und der Bürgermeister ist ganz wichtig. Und dieses Feuer, was Kunst auslösen kann, das war der Zeig von oben. Da muss es hin.
Zu Hans-Dieter Mücks Sammlung gehören 20 Werke von Otto Müller, dem weniger bekannten, stilleren Mitglied der Künstlergruppe Die Brücke. Diese Werke bilden nun den Grundstock der Müller-Sammlung in Schmalkalden, bei der Hoffnung besteht, dass sie bald noch erheblich erweitert werden könnte. Der Vorsitzende des Kunstvereins Schmalkalden ist Harald Graz, selbstbildender Künstler seit 30 Jahren. Graz stellt wiederum zu einem symbolischen Preis sein bezauberndes Fachwerkhaus am Marktplatz für das Museum zur Verfügung, das die Kunst vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zeigen soll, aus Beständen verbunden mit Leihgaben.
Wenn wir hier was machen, dann sagen wir, okay, wir haben jetzt Otto Müller. Wir haben dort einen Ansatz, der sich aus verschiedenen Richtungen speist. Haben wir in Thüringen zum Beispiel einen Anschluss an den Expressionismus. Nach 50, wenn man sowas wie Altenburg sieht, diese Arbeit, wie kann man das verbinden? Der Künstler kommt nicht einfach nur aus dem Nebel, sondern es gibt einfach Dinge, dass es wirklich einer auf den Schultern der anderen steht, auch wenn es nicht so deutlich ist, aber mit einem Abstand, mit einem historischen kann man es eigentlich wirklich erkennen auch.
Als Schule des Sehens, abseits der Metropolen und Kunstzentren, wollen sie das Otto-Müller-Museum der Moderne in Schmalkalden verstehen und betreiben. Mit zusätzlichen Leihgaben sind aktuell knapp 50 Müllerwerke in Schmalkalden zu sehen. Und schon das erste, das dem Besucher ins Auge fällt, ist eine weite Anreise wert. Selbstporträt mit nacktem Oberkörper. Müllers erstes Bild auf dem groben, für seine späteren Farbarbeiten so typischen Rupfen. Die Leimfarbe in schmutzigen Grautönen, jeder Pinselstrich ist wesentlich. Der noch junge Müller blickt bohrender und tiefer an den Betrachter, als der es umgekehrt vermag. Müller macht so das Selbstporträt zu einem Spiegel für den Betrachter, in dem der nicht nur sieht, was er gern sehen möchte.
Müller gehört wirklich zu den großen Leuten, und zwar nicht, weil er irgendwie besonders was kann. Das kann er auf jeden Fall, das können die alle. Nur, er hat in sich und seiner Arbeit die Fähigkeit, uns zu berühren. Und zwar so zu berühren, dass es nachhaltig ist.
Daneben hängen leichteste Zeichnungen, bei denen kein Strich zu viel ist. Drucke, sein erstes jugendliches Selbstporträt in Öl, noch an der Renaissance geschult. Viel Nacktheit ist zu sehen, junge Frauen und damit auch Müllers Leben. Melancholie und die Exotik der Roma-Mädchen auf dem Balkan. Aber auch ein schlichtes russisches Bauernhaus mit drei stilisierten Frauen davor. Leim- und Temperafarben auf gelblicher Malpappe, weist der vorzügliche Katalog aus.
Das ist so einfach, da ist so wenig drauf. Und doch ist es eigentlich eine ganze Welt in sich. Man hat selber nichts außer dieses bisschen, ja, was will man sagen, dreckiges Wasser auf Pappe. Sau teuer, ja, aber dreckiges Wasser auf Pappe. Und dieser Typ übersetzt uns mit diesem Ding eine Welt, in die wir, wenn wir wollen, wenn wir offen rangehen, eigentlich mitgehen können. Und das ist auch das Einzige, was Kunst wirklich im Prinzip an Aufgabe für uns hat. Ansonsten ist sie frei. Dass Kunst uns eine Ebene eröffnet, die in uns ist, die wir aber ansonsten durch keine andere Disziplin, die wir betreiben, erreichen können. Sie ist dann Kunst, wenn sie die Poesie hat, Dinge in uns aufzuschließen, die wir ohne sie nicht finden würden. Müller ist einer der ganz großen Aufschließer, wenn man sich auf ihn einlässt.
Sagt Harald Graz, der Vorsitzende des Kunstvereins Schmalkalden, im Beitrag von Henry Bernhard. Eine erstaunliche, eine erfreuliche Neueröffnung, das Otto-Müller-Museum in Schmalkalden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Weltkorrespondent Denis Yücel ist auf der Jahrestagung des Penn-Zentrums als neues Mitglied aufgenommen worden. Und mit ihm 22 weitere Autorinnen und Autoren. So zum Beispiel Lena Falkenhagen, Jeanette Erasso-Heufelder und K.P. Wolf. Außerdem wurde der ukrainische Filmemacher und Autor Oleg Sentsov zum Ehrenmitglied ernannt. Die PEN-Mitglieder verabschiedeten ferner eine Chemnitzer Erklärung, in der sie sich gegen jeden Versuch rechtsnationaler Gruppierungen verwahren, die Freiheit der Kunst einzuschränken. Tausende Menschen in rund 80 deutschen Städten haben an einem Theaterprojekt der UNICEF teilgenommen. Über eine Audiodatei und Kopfhörer erfuhren die Teilnehmenden die Geschichte eines ihnen vorher unbekannten Stücks samt Regieanweisungen. So konnten sie überall simultan die gleichen Bewegungen durchführen. Dabei wurden sie zu Zeitreisenden, deren Aufgabe es war, ins Jahr 2019 zurückzukehren und die Zukunft zu verändern. Ansonsten drohte die Erde zu einem unbewohnbaren Ort zu werden. Mit der Aktion Theater der 10.000 möchte UNICEF darauf aufmerksam machen, dass Millionen Kinder in Kriegs- oder Krisengebieten aufwachsen. Das Vereinigte Königreich hat einen neuen Hofdichter. Simon Armitage ist der neue Poet Laureate des Landes. Königin Elisabeth II. Genehmigte die höchste literarische Ehrenauszeichnung Großbritanniens. Die Würdigung als Hofdichter wird jeweils für die Dauer von 10 Jahren verliehen. Damit löst Armitage die Poetin Carol Ann Duffy ab. Hofdichter dürfen heutzutage selbst entscheiden, ob sie für Anlässe auf nationaler Ebene oder Geschehen im Königshaus Gedichte verfassen wollen. Simon Armitage ist Professor für Poesie an der Universität von Leeds und hat bereits 28 Gedichtsammlungen veröffentlicht. Seine Werke stehen in Großbritannien auf dem Lehrplan. Der Titel Hofdichter wird seit dem 15. Jahrhundert verliehen.
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war gerade gegründet, als Marc Chagall sein großes Gemälde Commedia dell'arte als Auftragswerk für das Theaterfoyer der Neuen Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main malte. Die Bühnen sind heute stark renovierungsbedürftig und die EU ist es auch. Und deswegen passte es, dass sich heute die traditionsreichen Römerberggespräche unter dem Chagall-Bild mit der Frage beschäftigten, ob Europa noch zu retten ist. Anlass der Brexit und die bevorstehenden Wahlen zum Europaparlament. Ludger Fittgau berichtet.
Last Exit nach dem Brexit. Ist Europa noch zu retten? Dieser Titel auf dem Einladungsflyer zu den heutigen Römerberg-Gesprächen war dem Mainzer Historiker Andreas Röder viel zu reißerisch. Der aktuelle Diskursstil in Europa sei oftmals sprachlich überspannt, glaubt Röder. Er plädiert dafür, die öffentliche Diskussion auch über heikle Fragen wie die Zukunft der EU oder den Klimawandel zu entmoralisieren.
Ich will, dass ihr in Panik geratet, rief Greta Thunberg im Januar dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu. Und man hat den Eindruck, die europäischen Öffentlichkeiten leisten gehorsam Folge. Und so wie 1992 allenthalben das Ende der Geschichte erhofft wurde zum Guten, so droht nun offenkundig das Ende des Abendlandes, auch wenn das heute nicht mehr so heißt.
Doch Europa sei eben mehr als die EU, so Röders Credo. So könnten doch beispielsweise die Briten nach dem Brexit mit Frankreich und Deutschland trilateral etwa eine neue europäische Sicherheitspolitik vorbereiten, so der Historiker. Nicht gegen Brüssel, sondern daneben. Prompt bekam er in der Diskussion den Einwand, dass damit doch wieder über die Köpfe kleinerer Nachbarländer hinweg verhandelt würde, wie so oft in der Geschichte des Kontinents. Andreas Röder beharrte jedoch darauf, in einer wieder verkleinerten Europäischen Union nicht nur ein Scheitern zu sehen, sondern neue Chancen, etwa kulturell. So führe ein Austritt der Briten aus der EU dazu, dass in Brüssel und Straßburg endlich alle gleich schlecht Englisch sprechen, eine Chance für eine neue Form von kultureller Egalität. Gelächter im gefüllten Chagall-Saal der Frankfurter Bühnen. Andreas Röder schob nach, dass er dies ganz ernst meine. Genauso wie die Hamburger Politikwissenschaftlerin Christine Landfried ihre von vielen skeptisch aufgenommene Idee, die EU nach dem Brexit-Drama komplett neu zu gründen, ausgehend von europaweit zu organisierenden Ideenwerkstätten der Bürgerschaft.
Mein Vorschlag wäre, man kann jetzt nicht einfach weiter wurschteln. Wir brauchen wirklich einen neuen Konvent. Man muss sich nochmal im Grunde Europa neu gründen, denn es hat sich so viel auch im Regierungssystem verändert und es ist immer nur so weitergegangen. Wir brauchen so eine Neuorientierung.
Die am 26.05. anstehende Wahl zum Europaparlament wird für eine solche grundlegende Neuorientierung jedoch kaum hilfreich sein. Das zeigte die Analyse von Philipp Mano, Professor für politische Ökonomie an der Universität Bremen. Er hat die Ergebnisse aller Wahlen zum Europaparlament seit 1979 in allen EU-Ländern untersucht. Sein Ergebnis: Es gibt eine langfristige Tendenz der europäischen Wählerinnen und Wähler, die europaskeptischen Parteien im Europaparlament zu stärken. Die Freundinnen und Freunde der EU im Europaparlament werden hingegen auf lange Sicht immer weniger, so Mano.
Die zunehmende Europaskepsis des Europaparlaments selber weist darauf meiner Meinung nach auch hin, dass sich über die Zeit von 1979 bis heute tatsächlich die Europawahlen offensichtlich stärker europäisiert haben. Das heißt, sie sind stärker weg aus den nationalen Kontexten. Aber es gibt eben Hinweise darauf, dass diese Europäisierung nicht so abgelaufen ist, wie die Hoffnungen, die sich damit lange Zeit verbunden haben, gerade zum Beispiel mit der Einführung der Direktwahlen 79, sondern dass die Europäisierung dieser Wahlen auch in vielerlei Hinsicht eine Anti-Europäisierung ist.
So habe etwa die britische UKIP-Partei das Europaparlament als Plattform für die Brexit-Kampagne nutzen können, eine Plattform, die sie im britischen Unterhaus nicht hatte, so Philipp Mano. Es sei paradox, die Wahlen zum Europaparlament stärken seit Jahrzehnten objektiv die Gegnerinnen und Gegner der EU.
Ich bin davon überzeugt, dass der Brexit nicht so abgelaufen wäre, wie er abgelaufen ist, wenn UKIP nicht auch die Gelegenheit gehabt hätte, in jeweils die nationalen Wahlen sehr stark einzugreifen, weil sie diese starke Brüsseler Plattform haben.
Was heißt das nun für die anstehende Europawahl? Es war die Frankfurter SPD-Kulturdezernentin Ina Hartwig, die deutlich machte, dass es an der Zeit ist, den langfristigen Trend umzukehren, dass immer mehr Europagegner die europäischen Institutionen erobern. Sie beendete ihren Beitrag mit einem Appell an das Publikum in den städtischen Bühnen.
Erinnern Sie Ihre Kinder, Ihre Eltern, Enkelkinder, Ihre Großeltern, Ihre Kollegen und Freunde daran, wählen zu gehen. Sorgen Sie dafür, dass in Europa wieder diejenigen die Oberhand gewinnen, die für das Gemeinsame, die für das Wir stehen, sodass jene, die unser europäisches Erbe spalten und Partikularinteressen über das Gemeinwohl stellen, in ihre Schranken verwiesen werden. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut. Wer es nicht wahrnimmt, sollte hinterher auch nicht klagen.
Ist Europa noch zu retten? Ludger Fittkau berichtete von den Römerberg-Gesprächen in Frankfurt. Europa. An vielen Orten, bei vielen Gelegenheiten wird über die europäische Zukunft nachgedacht. So zum Beispiel auch in Dresden. Die Stadt will 2025 europäische Kulturhauptstadt werden. Das Bewerbungsverfahren läuft. Und jetzt ist eine wichtige Etappe erreicht. Im Kunsthaus Dresden ist eine Ausstellung eröffnet worden mit 7 Visionen. Wie wird sich Europa entwickeln? Wie wird die Gesellschaft darauf reagieren? Darüber möchte ich nun mit Christiane Mennecke-Schwarz sprechen. Sie ist Kunsthistorikerin und leitet das Kunsthaus Dresden. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Nachbarschaften 2025 ist das Thema der Ausstellung. Geht es um Nachbarschaften in Europa, in Deutschland oder in Dresden?
Es geht um alle drei dieser Nachbarschaften und möglicherweise sogar um noch viel mehr. Es geht auch um die Nachbarschaft zwischen Menschen und Tieren und Pflanzen in Europa. Es geht eigentlich um die Frage, wie wir unser Zusammenleben definieren wollen in der Zukunft und natürlich mit der Perspektive auf 2025.
Das bedeutet auch also, dass das ökologische Thema auch Gegenstand dieser Ausstellung ist?
Das bedeutet es, wir haben im Grunde versucht, in dieser Ausstellung und in diesem Schnitt durch die Zeit, den wir da machen, denn es ist eigentlich ein Prozess, der vor einem Jahr begonnen hat und der uns für die nächsten Jahre begleiten wird, der uns also ein bisschen ein Programm wirklich für die Zukunft mitgibt, versucht, ein paar neuralgische Punkte zu treffen, zu benennen, die uns in den Stadtgesellschaften heute beschäftigen, die uns für unser ganz unmittelbares eigenes Leben auch von großer Bedeutung sind. Das ist die Frage danach, wie wir mit den anderen Lebewesen in unserer Umgebung umgehen, wie wir die Artenvielfalt in Europa erhalten können, wie wir überhaupt unsere Transfersituation sozusagen in der Welt miteinander definieren. Das ist aber auch, was wir als Kultur eigentlich für die Gesellschaft darstellen können, leisten können. Das Mehr, was Kultur eigentlich in unser Leben bringt und was sehr viel mit Leidenschaft und Begeisterung eigentlich auch für das zu tun hat, was wir bisher erreicht haben und was wir vielleicht aber auch noch in unseren Gesellschaften mehr erreichen können.
Große Themen, die Sie da ansprechen, die Sie da auch behandeln in Dresden, auch als vielleicht künftige Kulturhauptstadt Europas. Wie wird daraus nun eine Ausstellung? Das, was Sie geschildert haben, Frau Mennecke-Schwarz, das klang ja ein bisschen abstrakt noch, ein bisschen allgemein. Wie wird daraus Kunst?
Ja, wir zeigen mit künstlerischen Arbeiten, aber auch ganz konkret mit Architekturmodellen, mit Zeichnungen, mit Videoarbeiten, Ausschnitte aus diesen Visionen, Ausschnitte aus diesen Prozessen. Das muss man sich so vorstellen, dass wir beispielsweise im Innenhof unseres Hauses eine Kleingartenlaube aufgebaut haben, die ein Architekt aus europäischem Gestalterkollektiv Concert Lab entworfen hat. Unter der Prämisse, wie können Mensch und Tier koexistieren? Wie können wir Räume schaffen, in denen beides Leben sozusagen möglich und auch gewünscht ist? Das ist also eine Hütte, die muss man sich vorstellen, ringsum begrünt. Die Pflanzen wachsen außen daran herauf und vom Dach herunter. Unten im Sockelbereich gibt es Betonröhren, in denen Insekten und kleinere Tiere beispielsweise einziehen können. Da wird es dann schon sehr konkret, weil wir diese Laube quasi als Nukleus begreifen, als ein Kern der Ausstellung, mit dem wir dann nach der Ausstellung auch in den Stadtraum ziehen. Die Laube wird also ganz konkret in eine Kleingartenanlage umziehen und von dort aus sozusagen in die Stadtgesellschaft und in die große Community der Kleingärtner ausstrahlen. Mit Künstlern aus vielen Ländern Europas, mit Lesungen, mit Konzerten und natürlich mit dem Thema Pflanzen und Gärtnern. Das wäre ein konkretes Beispiel.
Also die Aktivierung der Stadtgesellschaft, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Partizipation, die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger.
Ganz genau. Ein anderes Projekt, mit dem wir uns beschäftigen, besteht in einer Kooperation des Amtes für Abfallwirtschaft, beispielsweise mit einem unserer Museen, den Technischen Sammlungen. Und die haben sich das ganz große Thema des Umgangs unserer Gesellschaft eigentlich mit den Ressourcen vorgenommen. Ist alles, was wir produzieren müssen, wir noch in einer Müllgesellschaft, sage ich mal, leben, in der die Berge ständig wachsen? Oder können wir tatsächlich umschalten? Können wir in Kreislaufsystemen denken? Und wir haben das ganz konkret für die Ausstellung umgesetzt, in der Ausstellungsarchitektur beispielsweise, dass wir nur Materialien verwenden, die danach auch wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Ein Beispiel wäre, dass wir unsere Ausstellungsarchitektur aus Obstkisten gebaut haben. Ein wunderbares, schönes Design von der Firma Ringoplast bei Chemnitz. Die haben Napf Kisten entwickelt, die nur für den ökologischen Bereich auch eingesetzt werden dürfen. Und aus denen haben wir Vitrinen gebaut, eine ganze Vitrinenlandschaft, kann man sagen. Und diese Kisten dann danach sozusagen können unproblematisch wieder weiterverwendet werden, gehen wieder quasi in die Bereiche zurück, in denen sie auch gebraucht und verwendet werden.
Und was ist jetzt in diesen Vitrinen zum Beispiel zu sehen? Nehmen Sie doch mal ein, zwei Beispiele raus, damit es auch mal konkret wird.
Ja, wir haben in jedem dieser Projekte Experten quasi der Alltagskultur eingeladen und auch der Hochkultur natürlich, um uns mit neuralgischen Themen zu beschäftigen. Und das ist vor allem die Beziehung in diesem Projekt unter anderem mit dem Verhältnis von Stadt und Land. Und so werden in den Vitrinen Objekte gezeigt, die sich mit dieser Beziehung beschäftigen. Beispielsweise eine über 100 Jahre alte Gitarre aus dem Vogtland, eine Region in Sachsen, aus der die Instrumentenbauer kommen, der ist für den Instrumentenbau berühmt ist und die sozusagen in die Welt hinaus eigentlich für die heutige Folk- und Country-Musik in den USA gesorgt haben durch Auswanderung. Wir haben eine kleine Stoffblume, die die Queen bei ihrem Deutschlandbesuch auf dem Hut getragen hat und sie wurde in Wallroda in einer kleinen Kunstblumenmanufaktur gefertigt, die die Höfe in aller Welt beliefert, aus einem ganz kleinen Dorf heraus. Und so geht es ganz viel eigentlich in dieser Ausstellung um Beziehungen anhand von ganz konkreten Beispielen. Wir haben auch ein paar Gummistiefel und eine wunderbare Kittelschürze, die ganz viel davon erzählt, wie Traditionen sich halten und wie auf dem Land auch Dinge zu lernen sind über die Frage, wie funktioniert etwas eigentlich? Geht es bei Kleidung darum, wie ich auftrete oder geht es darum, dass ich etwas tun kann, was an dieser Stelle jetzt und hier sinnvoll ist und getan werden kann und muss?
Zeitgenössische Kunst, welche Bedeutung hat die im Rahmen der Ausstellung? Gibt es da Arbeiten, die vielleicht sogar extra dafür entstanden sind?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten, die extra für die Ausstellung entstanden sind. Wir haben unter anderem eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern eingeladen, sich mit uns gemeinsam mit dem ganz wichtigen Thema Trauerkultur und Tod zu beschäftigen. Auch etwas, was ein Zukunftsthema ist, auch wenn es erstmal paradox klingen mag. Es ist etwas, das uns alle in unserem Leben beschäftigt und wo wir auch gemeinsam in Europa einen Umgang finden müssen. Und wir haben das getan anhand eines konkreten Friedhofs hier in Dresden, der Heidefriedhof. Das ist ein Friedhof, auf dem unter anderem die Opfer des 13. Februars bestattet sind. Und die Künstler und Fotografen haben den Friedhof fotografiert, haben wunderschöne, sehr sensible Arbeiten zu dieser komplexen Gemengelage zwischen privater Trauer und dem, was dort 364 Tage im Jahr das Wichtigste ist, der Natur, dem Umgang mit dem Verlust eines Menschen, sich auseinandergesetzt und aber auch dem einen Tag im Jahr, dem 13. Februar, wo das Gedenken an das Bombardement im Vordergrund steht. Daraus ist eine Zeitung entstanden, die wir in die Stadtgesellschaft auch hineinspeisen, wo wir auch mit Partnern überall in Europa über ihre Gedenk- und Trauerkultur gesprochen haben, beispielsweise in Kaunas, aber auch in Wroclaw, in Breslau, unserer Partnerstadt. Und das sind sehr berührende, sehr schöne Zeugnisse, die da entstanden sind.
Bis Ende August zu sehen, diese Ausstellung Nachbarschaften 2025 im Kunsthaus Dresden, die ganz unterschiedlichen Projekte. Christiane Mennicke-Schwarz, die Leiterin der Städtischen Galerie. Frau Mennicke-Schwarz, Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Anrecht des Rechts auf ein Komma. Ein Wrack, das nicht nur Rechtspopulisten hassen, und die Ehrenrettung eines äußerst korrekten Rechten haben die Feuilletons dieser Woche geprägt. Und ein Linker. Bodo Ramelow hat eine neue deutsche Nationalhymne gefordert. Ihr Text passe nicht mehr in unsere Zeit. Die erbosten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die Welt, also die Zeitung, die ganze Weltbevölkerung interessiert sich dann doch noch nicht für Ramelow, reagierte dagegen erfrischend souverän mit Ironie. Die Titelzeile: Unsere hochproblematische Hymne. Darunter setzte die Feuilleton-Redaktion den Rotstift an und versprach ein garantiert politisch korrektes Lektorat des Hymnentextes. Aus Vaterland machte sie, mit Gendersternchen in der Mitte, Väterinnenland. Und selbst Einigkeit und Recht und Freiheit ließ die Redaktion nicht durchgehen. Begründung? Es müsse laut Duden ein Komma zwischen Einigkeit und Recht stehen, also Einigkeit, Komma, Recht und Freiheit. In den Worten der Welt: Übertriebenes Pathos, nur aus metrischen Gründen, steht für ein geschlossenes ästhetizistisches Weltbild und klingt außerdem maßlos. Was für ein Verständnis von Ästhetik hat wohl Ralph Rugoff, der Kurator der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig? Hanno Rauterberg gab in der Zeit diese Antwort. Als folgte er dem alten Motto des Dichters Lautréamont, ist seine Biennale so schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. Irgendwo rappelt es immer, schrieb, ganz im Sinne ihres Kollegen, Katrin Lorch in der Süddeutschen Zeitung. Eine elektrifizierte Kuh saust auf Schienen im Kreis. Ein von Roboterarmen animierter Pinsel, breit wie eine Baggerschaufel, rührt in einer blutigen Pfütze. Das Totenschiff hat Lorch ihren Artikel genannt und damit auf das ausgestellte, 2015 gekenterte Flüchtlingsboot angespielt. Damals starben 800 afrikanische Flüchtlinge vor Lampedusa. Der Schweizer Christoph Büchel hat das Wrack zur Kunst erklärt und Barca Nostra getauft. Dieses zum Voyeurismus zwingende Werk, so Katrin Lorch, dominiere nun leider die Biennale. Es ist an der Zeit, dass sich die Kunst selbst gegen die Vermarktung des Grauens absetzt, forderte sie. Zwar haben italienische Politiker von der rechtspopulistischen Lega gefordert, das Boot zu entfernen, aber das macht das Kunstwerk für Lorch natürlich auch nicht besser. Gerhard Richter hat sich über Dekaden mit Fotografien aus dem Vernichtungslager Birkenau beschäftigt, sie schlussendlich mit Farbe zugedeckt. Aber es scheint, als gelten andere Regeln, wenn es um die Vernichtung von Armen geht, um tote schwarze Körper. Bis vor kurzem haben Kunstexperten gedacht, Jan Vermeer habe selbst das Cupido-Gemälde mit weißer Farbe zugedeckt, das in seinem Werk Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster an der Wand hing. Jetzt aber weiß man, Cupido wurde erst nach dem Tod des niederländischen Barockmalers übertüncht. Der Nackedei im Bild der Dresdner Gemäldegalerie ist nun schon zur Hälfte freigelegt. Bis 2021 soll er dann ganz zu sehen sein. Aber ist die historisch korrekte Version besser als die übermalte? Hans-Joachim Müller äußerte da Zweifel in der Welt. Gerade die Briefleserin ist doch eines dieser grandiosen Bildbeispiele dafür, wie dieser Maler Herz- und Kopfinnenräume einen Spalt weit öffnet und mit der diskretesten Andeutung Bewusstseinsdramen von wunderbarster Zartheit erzählt, schrieb er. Jetzt blickt man der babyfleischigen Amorette auf den nackten Leib. Die Äpfel in der Schale erinnern an den Sündenfall und die Bildbotschaft bleibt irgendwo hängen zwischen Erotik und Moral. Soll man sagen, das Bild ist dabei, ein bisschen banaler zu werden? Julia Beer wunderte sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht über banale, sondern über krude, den Konzernen alle Verantwortung gebende Thesen auf der Digitalkonferenz Republika. Den Redner Sascha Lobo gab sie so wieder. Er habe sich früher am Strand immer über die Menschen aufgeregt, die Getränkedosen und Plastikmüll dort liegen ließen, sagte er. Aber das sei falsch. Man müsse die Unternehmen in die Verantwortung nehmen, die die Dosen und Tüten hergestellt haben. Beers Kommentar: Diese Perspektive ist erstens gar nicht konsequent weiterzuführen, wenn Menschen ihre alte Waschmaschine am Ufer eines Sees entsorgen. Was ja durchaus vorkommt, ist dann der Hersteller der Waschmaschine verantwortlich? Fragte sie. Und zweitens widerspreche das der Forderung nach einer mündigen Zivilgesellschaft. Seinen Müll nicht einfach fallen zu lassen, wo man geht und steht, zählt sicher zu den zumutbarsten Erwartungen, die man an Erwachsene stellen kann. Wo sie recht hat, hat sie recht. Der Rechte, er soll leben hoch und höher und rechter auch, schrieb Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung, und da befürchtete man schon eine Gaulandisierung seines Gehirns. Aber dann wurde klar, dass sich Matzig nur an einer liebevollen Ehrenrettung des rechten Winkels versuchte. Der sei praktisch, schön und sogar natürlich. So stoße man auf rechte Winkel in der Anatomie der Schneeflocke. Heute aber gelte der rechte Winkel, vor allem seit Friedensreich Hundertwasser dazu aufrief, ihn durch die gute Kurve zu ersetzen, als kalt und als Totengräber der Ästhetik. Dabei drohe vielmehr dem rechten Winkel selbst der Tod. In Matzigs Worten: So kann man sich den Tag bereits vorstellen, an dem der letzte rechte Winkel verbaut und danach wegen erwiesener Menschenfeindlichkeit verboten wird. Die im rechten Winkelstellung wird es dann nur noch im Kamasutra geben.
Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.